Ja, ich grüße alle, die jetzt zum ersten Mal heute da sind zum Gottesdienst. Vielmehr bewundere ich die, die zum zweiten Mal gekommen sind. Es ist schön, dass ihr da seid. Und ich dachte so, als wir diese Lieder jetzt gerade in der Anbetung sangen, es ist so wie bei einer Oase. Mitten in der Wanderung, eine Zeit, wo man einfach Ruhe haben kann, wo man zur Ruhe kommen kann, wo man auf den Herrn blicken kann. So wie in Elim, damals Israel, wo sie es einfach gut hatten, wo sie einfach diese Palmen hatten, Schatten, das Wasser war da, alles war da. Aber ich sage euch eins, es geht wieder hinaus in die Wanderung. Es ist leider so und wir sind auf der Wanderung. Ich bete mit uns zusammen. Danke, Jesus, dass du uns diese Möglichkeit jetzt schenkst, hier vor dir zu sein, dass wir zu dir kommen können und dass wir dich anbeten können und dass wir dich bitten dürfen, dass du unsere Herzensohren öffnest, dass wir auf dich hören, dass wir unsere geistlichen Augen geöffnet bekommen, zu sehen, was du zu uns heute sagen möchtest. Und danke, dass wir so vor dir hier zusammen sein dürfen. Und danke, dass du immer der Redende bist. Danke dafür. Amen. Ja, ich dachte eigentlich, eine kleine Dia-Präsentation zu haben, aber wahrscheinlich klappt das doch nicht so richtig. Unser Spezialist ist nicht da und dann ist man ein wenig aufgeschmissen. Ich hatte nämlich ein paar Bilder vorbereitet, um einfach zu zeigen, was es heißt, in der Wüste zu sein und wie die Wüste aussieht, durch die Israel damals so gewandert ist. Ich sehe, dass hier doch noch was sich tut, aber wie viel weiß ich nicht, was sich hier tun kann. Es ist interessant, heute ist ja Pfingsten, ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, heute ist Pfingsten, Pfingstsonntag. Und wir sagen auch ein paar Lieder, die über den Heiligen Geist sprachen. Und ich dachte eigentlich, es ist interessant, das Volk Israel, das dort in der Wüste ist und dort diese Wolkensäule vor sich sieht und die Feuersäule, das ist genauso das Gleiche, was der Heilige Geist heute für uns ist. Er ist nämlich da, um uns zu leiten. Er ist da, um uns den Weg zu zeigen. Er ist da, um uns zu führen. Und das brauchen wir so dringend nötig. Und auch Israel braucht diese Führung Gottes ganz dringend. Und Israel, dieses ganze Volk, das war ja unterwegs. Die kommen aus Ägypten und wurden dort befreit aus der Gefangenschaft. Sie waren Sklaven und sie dienten einem Herrn, dem Pharao, der gar nicht so wohl gegenüber ihnen gesonnen war. Der Pharao, der hat da ziemlich willkürlich mit den Sklaven verfahren. Und als Pharao entweder dachte, oh, die Israeliten können mir gefällig werden, hat er ihnen noch das Stroh weggenommen. Also er hat ziemlich willkürlich mit ihnen gehandelt. Sie waren Sklaven. Und Gott kommt da in die Situation hinein und Gott befreit sie. Das Gleiche haben ja auch wir irgendwann mal erlebt. Wir waren auch irgendwie Sklaven in dieser Welt. Wir dienten vielen Sachen. Einige hatten Süchte, denen sie gedient haben. Andere hatten zwar keine Süchte und doch dienten sie dem Herrn dieser Welt. Unser Denken, unser ganzes Handeln war von jemandem bestimmt, der uns in eine bestimmte Richtung lenkte. Und dann kommt Gott in unser Leben hinein und er befreit uns, so wie das Volk Israel. Er befreit uns aus der Sklaverei. Er führt uns heraus, er führt uns dann aber sehr oft nicht gleich in den Himmel, damit wir es dort gut haben, weil dort werden wir es gut haben. Er führt uns sehr oft dann in die Wüste. Da, wo wir Kämpfe zu bestehen haben. Er führt uns dahin, wo es nicht immer leicht ist, aber er führt uns dahin. Und das Volk Israel, das ist unterwegs. Die haben erlebt, wie Gott, oh, wunderbar, wenigstens die Karte. Ich weiß, da wenigstens die Karte ist da. Und ja, Gott führt sie durch das Rote Meer, das seht ihr da oben. Keiner weiß genau, wo die Stelle ist. durch die sie gegangen sind. Wir glauben, dass es genauso war, wie uns das Wort Gottes das beschreibt, dass da das Wasser zur rechten und zur linken stand und dass das Volk trockenen Fußes durch das Rote Meer gegangen ist. Ja, und dann waren sie plötzlich auf der Sinai-Halbinsel und dort kamen sie vom Preisen dann sehr schnell, also Gott anzubeten, zu preisen. Wir haben das über Miriam gehört, sie tanzt da vor dem Herrn. Aber dann kam sie sehr schnell in die normale Wanderung hinein, wo es halt viel Stein gegeben hat, wo es Sand gegeben hat, wo es öde und dürre war. Da kommen sie hinein. Und dieses Preisen, das sie anfänglich hatten, da schlägt sie sehr schnell um und da werden die Leute nicht ganz zufrieden. Sie kommen nach Mara und dort gibt es Wasser, aber es ist bitter und die Leute in Israel, die fangen an herumzumurren und zu sagen, oh, was ist das hier, dieses Wasser ist nicht gut und so weiter. Gott schenkt eine Lösung, dass das Wasser gesund wird, dass diese Bitterkeit weggenommen wird. Ein Holz wird gefunden, ein Holz wird gezeigt und das wird dann hineingeworfen und das Wasser wird genießbar. Und wer darüber mehr hören möchte, der sollte sich nochmal die Kassette von Jörg reinziehen. Und er beschreibt das ziemlich gut, das finde ich echt toll. Sie verlassen Mara, sie gehen nach Elim. Dort ist es schön, so wie heute, Sonntag. Dort feiern sie, dort ist es richtig schön. Aber dann geht es wieder in die Wüste. Und dort ist es auf einmal so, dass die Leute merken, sie haben nichts zu essen. Und schon murren sie wieder und sagen, ey Mose, was ist denn das hier? Wären wir doch lieber da geblieben. Ja, und Gott schenkt dann Lösungen, dass sie das Manna bekommen. Gott schenkt Lösungen, dass sie Fleisch bekommen, so viel, dass sie sich so vollstopfen, dass Gott wieder sagt, ey, das ist überhaupt nicht gut, was ihr hier macht. Ja, und so geht es dann weiter. Und dann kommen wir ins Kapitel 17 und da sind wir heute. Aber bevor wir Kapitel 17 lesen, möchte ich nochmal 4. Mose 33, 9 bis 14 lesen. Da ist eine Zusammenfassung über diese Strecke. Die ist zwar ein bisschen langweilig, aber ich finde das trotzdem interessant zu sehen, dass in 2. Mose scheint es so, eine Station, da kommt die nächste Station und dazwischen, vorher war es irgendwo hier oben, und plötzlich sind wir hier unten angelangt. Und was war dazwischen? Das lesen wir in 4. Mose 33. Und da heißt es ab Vers 9, da heißt es, von Mara brachen sie auf und kamen nach Elim. Und in Elim waren 12 Wasserquellen und 70 Palmen und sie lagerten sich dort. Von Elim brachen sie auf und lagerten sich am Roten Meer. Vom Roten Meer brachen sie auf und lagerten sich in der Wüste Sin. Von der Wüste Sin brachen sie auf und lagerten sich in Dopka. In Dopka brachen sie auf und lagerten sich in Alush. Von Alush brachen sie auf und lagerten sich in Rephidim. Also wir sehen, dass Israel schon eine Wegstrecke hinter sich hatte. Sie haben schon verschiedene Stationen so durchgegangen. Und jetzt sind sie hier unten in Rephidim gelandet. Das ist eine sehr felsige Gegend. Die Wüste ist nicht so, wie wir es uns vorstellen, so Sand und so. Es ist Stein, Granit. Da sind riesengroße Massive und nur kleine Durchgänge dazwischen. Und auch die sind meistens sehr steinig. Ich war vor vielen, vielen Jahren mal dort. Damals war ich noch ziemlich jung, so was wie 18 oder 19 Jahre. Und das war sehr beeindruckend, wie die Wüste aussieht. Ganz anders, wie man sich das so vorstellt. Und da ist Israel jetzt, zwischen diesen Steinen, auf hartem Boden. Die sind dort. Und was normalerweise passierte, die Nomaden sind von einer Oase zur anderen gezogen. Immer so ein Tagesmarsch von einer Oase zur anderen, weil sie nicht so viel Wasser mitschleppen konnten. Damals gab es nicht solche Kanister, wie wir sie heute haben. Das Einzige, was sie hatten, das waren solche Schläuche, die sie mit Wasser vollfüllten und teilweise tropften die Dinger und was weiß ich. Das Wasser konnte man auch nicht so sehr lange halten. Und so konnte man sich nur so gerade von einer Oase zur anderen mit Wasser versorgen. Und jetzt kommen sie nach Rephidim. Und das war eigentlich so eine Oase, wo es eigentlich Wasser geben sollte. Nur es gab dort kein Wasser. Die kamen dahin, auf dem Dias, die ich da hatte, konnte man sehen, dass es dort Palmen in der Gegend gegeben hat. Und das ist eigentlich sehr verheißungsvoll. Aber als sie dorthin kommen, dann merken sie eins, es gibt dort kein Wasser. Die kommen nach Rephidim, die sind durstig und die merken, es gibt hier kein Wasser. Ich lese mal aus 2. Mose 17, Vers 1. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel zog aus der Wüste Sin ihre Tagesreise nach dem Befehl des Herrn und sie lagerten sich in Rephidim, aber da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Sie haben schon so weit ein Stück Weg hinter sich gelassen und jetzt sind sie dort in Rephidim und plötzlich ist hier ein Problem. Sie sind unterwegs. Sie sind unterwegs im Gottes Namen. Sie sind unterwegs und Gott führt sie mit dieser Wolkensäule und der Feuersäule. Und sie kommen nach Rephidim und auf einmal ist es da so, dass sie kein Wasser haben. Und ich dachte da, uns führt Gott doch auch sehr oft in Situationen hinein, die wir nicht verstehen. Situationen, die für uns Stress bedeuten. Und wir denken, wie kann es hier noch eine Lösung geben? Und es ist so, dass oft sich dann die Leute vorstellen und sagen, es war wahrscheinlich nicht Gott, der uns dahin geführt hat. Es war vielleicht meine Gedanken. Hier bei dem Volk Israel war es Gott, der sie dahin geführt hatte. Und Gott führt uns auch in Situationen hinein, die wir nicht so gerne so wahrhaben wollen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass wir außerhalb des Willens Gottes sind, nur weil es uns vielleicht ein bisschen schlecht geht. Das heißt es garantiert nicht. Dass sie kein Wasser hatten, das wusste Gott. Und doch hat er sie dorthin geführt nach Rephidim, weil er ihnen dort eine Lektion erweisen wollte. Er wollte ihnen was ganz Besonderes zeigen. Er hat sie dahin geführt, wenn es uns oft vielleicht nicht ganz so gut geht, dann kann es sehr wohl sein, dass Gott uns dahin führt, weil er uns etwas Neues, etwas ganz Besonderes zeigen möchte. Und gerade dort heißt es, wie verhalten wir uns? Was machen wir in dieser Situation, wo es schwierig ist? Gottes Willen zu tun, verschont uns nicht vor Schwierigkeiten. Aber Gottes Willen zu tun, heißt, dass Gott sich uns auf eine ganz neue Art und Weise offenbaren möchte. Und sie sind jetzt hier in der Wüste und merken, sie haben kein Wasser und sie merken, es ist ein großes Problem. Weil es ist eine Sache zu hungern und man hat dann schon dieses komische Gefühl im Magen und es geht einem dann nicht gut. Man kann das aber einige Tage gut aushalten. Aber wenn man einige Tage kein Wasser hat, das wird dann sehr schwierig. Das ist eine Sache, die ganz anders uns berührt wie Hunger, weil der Körper verlangt nach Wasser. Und es ist dann so, dass der Körper sowas von strapaziert ist. Das Einzige, woran der Körper sich sehnt, ist Wasser. Und Israel ist hier in einer Situation, wo sie wirklich Durst haben. Es gibt kein Wasser. Und es ist eine große Menge an Leuten da. Peter hat uns ja schon gesagt, und man kann das gut nachvollziehen, 600 Männer, und wenn man dann noch Frauen dazu nimmt, Kinder, bitte? 600.000, ja. Nicht 600, 600.000. Es waren wahrscheinlich 2 Millionen oder mehr Leute unterwegs. Und die hatten noch ihre Herden dabei, Schafe, Rinder, was auch immer sie dabei hatten. Es war eine riesengroße Masse, die dort unterwegs war. Und sie kommen jetzt hier hin zu einer Oase und merken, es gibt hier kein Wasser und sie sind durstig. Und wie reagieren sie? Wir lesen Vers 2 aus 2. Mose 17. Darum stritten sie mit Mose und sprachen, gebt uns Wasser, dass wir trinken. Wenn wir in eine Problemsituation hineinkommen, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten zu reagieren. Man kann fleischlich reagieren, man kann geistlich reagieren. Fleischlich heißt, dass wir von unseren Trieben aus reagieren, oder geistlich, dass wir auf Gott blicken in so einer Situation. Das Volk Israel, das war jetzt in der Wüste, und sie reagieren in einer bestimmten Art und Weise. Sie reagieren, indem sie einfach mit Mose streiten. Nicht das, was sich Gott vorstellte, nicht die Reaktion, die da sein sollte. Eigentlich lesen wir, als sie vor dem Roten Meer standen und dort der Pharao hinter ihnen herjagte, da lesen wir, dass das Volk Israel zu Gott schrie. Und Gott gab ihnen eine Möglichkeit, durch das Rote Meer zu gehen. Hier schreien sie nicht zu Gott, sondern sie streiten mit Mose. Sie streiten gegen Mose. Und sie sagen zu ihm, gebt uns Wasser, dass wir trinken. Sie fordern von Mose Wasser. Es war doch nicht Moses Schuld, dass sie dort in Rephidim waren. Es war doch die Wolke, die sie dahin geführt hatte. Es war nicht Mose, der sagte, so, jetzt gehen wir dahin oder gehen dahin. Die Wolke war vor ihnen und die Wolke hat bestimmt, wohin sie gehen und wann sie gehen. Jetzt waren sie dort in Rephidim und sie schreien zu Mose und sie fordern von Mose, dass er ihnen Wasser zu trinken gibt. Mose kann dieses Problem nicht lösen. Sie verlangen von Mose etwas Unmögliches. Das war einfach nicht logisch. Wie soll Mose für die Leute Wasser besorgen? Er hatte auch keine Eimer gehabt und er hat auch keinen verborgenen See irgendwo gesehen, da in der Nähe. Mose konnte ihnen nicht das Wasser geben. Und doch kommen sie zu Moses und verlangen von ihm, dass er ihnen Wasser gibt. Und sie wenden sich auch zu einem Falschen in dieser Forderung nach Wasser. Sie wussten doch, dass es einen gibt, der durch eine besondere Art und Weise sie schon bis dahin geführt hatte. Sie wussten doch, dass es da einen gibt, der das Meer geteilt hat. Dass es da einen gibt, der ihnen gezeigt hat, wie das Wasser in Mara wieder genießbar gemacht werden kann. Das wussten sie. Sie sahen die Wolke vor sich, ganz eindeutig, und die war einfach da. Aber sie kommen zu Mose mit diesem Anliegen und streiten gegen Mose und verlangen von ihm, dass er ihnen Wasser gibt. Und Mose, Vers 2, darum stritten sie mit Mose und sprachen, gebt uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Dieses Streiten, was die Leute gegen Mose taten, das war eigentlich ein Versuchen Gottes. Sie versuchten Gott. Sie versuchten irgendwie zu sagen, wie kann Gott das zulassen? Warum führt Gott uns diesen Weg? Es war ein Versuchen des Herrn. Und Mose hat das so erkannt und hat das so deutlich denen vorgebracht. Vers 3, als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, da murrten sie gegen Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten heraufgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen? Diese Anschuldigung, die machen sie gegen Mose und sagen, warum hast du das getan? Es war nicht Mose, der sie dahin geführt hat, aber sie sagen, Mose, warum hast du das getan, dass du uns hierher geführt hast. Sie haben vergessen, was ihre Vergangenheit war. Sie haben vergessen, wie dreckig sie es dort in Ägypten hatten. Sie haben das sehr schnell vergessen. Jetzt sagen sie, warum hast du uns da herausgeführt? Das andere ist, was ich hier so interessant finde, die sprechen hier, dass sie Durst haben und sie sprechen Befürchtungen aus, dass ihr Vieh und ihre Kinder vielleicht, wenn es so weitergeht, bald umkommen müssten. Aber es war noch nicht so weit, dass sie umgekommen sind. Sicherlich haben sie gedurstet, aber es war noch nicht so, dass wirklich es überhaupt nicht mehr weiterging. In 1. Korinther 10, da lesen wir, Vers 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Das sagt Paulus schon Jahrtausende später. Aber er spricht eine Wahrheit aus, die auch schon damals das Volk Israel galt. Gott versucht uns nie über unser Vermögen hinaus. Oft denken wir, dass Gott das tut. Oft empfinden wir so und denken, wie kann Gott so mich versuchen? Oder wie kann ich in die Situation so hineinkommen? Gott wusste doch und weiß doch. Aber Gott sagt uns eine Sache, es ist nicht über unser Vermögen hinaus, dass er uns versucht, dass er uns prüft. Er weiß, was unser Vermögen ist. Er wusste, was das Vermögen des Volkes Israel war. Und es war noch nicht so spät. Ihre Viehherden waren noch nicht vor Durst verendet. Ihre Kinder waren noch nicht tot. Es war noch nicht so spät. Gott wusste das. Er wollte nur sehen, wie sie reagieren. Und er wollte einen besonderen Ausgang für dieses Problem schaffen. Das wollte er. Und er hoffte so sehr, dass sie ihn anrufen, damit er ihnen diesen Ausgang schaffen kann. Nur das Volk Israel, das reagiert falsch. Sie bestürmen Mose und sie murren gegen Mose und sie machen alle möglichen Vorwürfe, anstatt zu Gott zu kommen und bei ihm um Hilfe zu bitten. Uns passiert das ja natürlich nicht. Wir reagieren ja so nicht. Wir wissen ja, was richtig ist. Wir reagieren ja auf die rechte Art und Weise. Wir wissen ja, wo die Hilfe ist. Bei mir klappt das nicht immer. Und oft ist es leider so, dass man doch irgendwie denkt, Gott, du hast die Kontrolle verloren. Du weißt nicht, was hier passiert. Du hast ja keine Ahnung, was ich durchmache. Aber es geht niemals über unser Vermögen hinaus. Gott weiß ganz genau, wie viel er uns zumuten kann. Und wenn Gott uns etwas zumutet, dann doch nur deswegen, damit wir stark werden, damit wir wachsen. Er macht das doch nicht, weil er mit uns Willkür treiben möchte. Er macht das, damit wir stark werden. Nur wie reagieren wir? Oder wie reagiere ich? Eine Frage, die wir uns stellen sollten. Und Paulus, er sagt, Gott aber ist treu. Gott ist treu. Und er war treu, auch dort in der Wüste mit Israel. Auch da, wo sie ja voller Hass und voller Murren da standen und vor Durst gequält, falsch reagierten. Gott war immer noch der treue Gott, der dort in ihrer Mitte war. Gott hatte sich nicht entfernt. Und das Interessante ist, Gott ist da und er wartet nur darauf, dass sie ihn anrufen, damit er ihnen die Lösung geben kann. Er wartet nur darauf, dass wir mit ihm reden, damit er uns die Lösungsmöglichkeiten zeigen kann. Er wartet darauf. Wie reagieren wir auf dieses Warten? Er wartet darauf, dass endlich einer sagt, Herr, was sollen wir tun? Und wir lesen hier in Vers 4, in Kapitel 17, da schrie Mose zum Herrn und sprach, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie werden mich noch steinigen. Mose hätte auch mit ihnen argumentieren können und ihnen sagen können, ey, seid ihr bekloppt, habe ich euch hierher geführt, da ist die Wolke, was schreit ihr gegen mich hier, ist es meine Schuld, dass wir hier sind? Mose hätte so argumentieren können, er hat sie ja nicht dahin geführt, das war doch die Wolke, jeder hat es gesehen. Aber Mose macht das einzige Richtige, er schreit zum Herrn und wir dürfen zum Herrn schreien. Es müssen diese verhaltenen Gebete sein, die so ruhig sind. Wir können zum Herrn schreien. Wenn wir in den Psalmen lesen, wie oft hat David zum Herrn geschrien. Wir dürfen den Herrn einfach anrufen. Wir dürfen so kommen und unsere Empfindungen zum Ausdruck bringen, vor unserem Herrn. Und Mose macht das einzig Richtige. Er schreit zum Herrn. Und er sagt, Herr, das Volk hier, was soll ich mit ihnen machen? Sie sind bereit, mich zu steinigen. Und da sehen wir schon, wie weit die Israeliten waren. Sie hatten schon Steine in der Hand, als sie mit Mose stritten. Sicherlich, der Durst, der plagt einen sehr stark. Aber sie hatten schon Steine in der Hand. Sie waren schon bereit, Mose, diesen alten Mose mit grauen Haaren, oder vielleicht mit Glatze, ich weiß es nicht, wie er ausgesehen hat, diesen Mann, der schon so viele Jahre an Erfahrung hatte, und diesen Mann, der Gott so vertraute, sie stehen vor diesem Mann mit Stein und wollen ihn einfach killen. Ich weiß nicht, was sie dann danach machen wollten. Ich weiß es nicht. Aber die stehen da vor Mose und Mose sagt, es fehlt nicht viel und sie werden diese Steine auf mich werfen. Und dann spricht Gott zu ihnen. Mose schreit zum Herrn und Gott spricht zu ihnen. Und Gott sagt ihnen, was sie tun sollen. Gott sagt ihnen nämlich in Vers 5, und der Herr sprach zu Mose, tritt hin vor das Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm den Stab in deiner Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast, und geh hin. Sieh, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen. Gott sagt Mose, was er tun soll. Und er sagt, Mose, die sind zwar alle gegen dich, diese ganze Horde, diese Millionen sind gegen dich. Die sind alle bereit, dich zu steinigen. Aber du unternimm jetzt Schritte. Du geh jetzt voran. Wirf nicht die Flinte ins Korn. Geh voran. Ich sage dir, was du tun sollst. Und Gott sagt Mose ganz genau, was er tun sollte. Und zwar sollte er ein paar Älteste nehmen, seinen Stab nehmen, mit dem er vertraut war, diesen Stab, den er schon mal vor Pharao hingeworfen hat und er zur Schlange geworden ist. Diesen Stab, mit dem er beim Roten Meer war, beim Nil war. Diesen Stab, den er schon so gut kannte. Ich weiß nicht, wie alt dieser Stab schon in seiner Hand war. Das war wahrscheinlich der Stab, den er auch schon damals, als Gott ihn zum ersten Mal gerufen hatte, hatte in der Hand. Weil damals wurde er auch schon zur Schlange. Diesen vertrauten Stab, sagt Gott, nimm diesen Stab, nimm Älteste mit dir und gehe dahin, wohin ich dir zeigen werde. Siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen. Gott sagt, ich zeige den Weg, ich will dort sein und ich will dort eure Not begegnen. Nimm den Stab und geh dahin. Und Mose macht das auch. Aber Gott sagt ihm noch weiter, und du sollst den Felsen schlagen und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israels. Mose hatte eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Er hatte zu dem Fels zu gehen, den Gott zeigen wollte, wo Gott stehen wollte. Zu dem Felsen sollte er gehen und diesen Felsen sollte er mit seinem Stab schlagen und es würde Wasser herausfließen. Es ist nicht so, dass da ein bisschen Wasser herausgekommen ist, wie vielleicht einige das so interpretieren würden. In Psalm 78, da lesen wir, wie es da ausgesehen hat. Vers 15, also Psalm 78, Vers 15. Er spaltete Felsen in der Wüste und tränkte sie mit großen Fluten. Er ließ Bäche aus den Felsen hervorspringen und Wasser herabfließen in Strömen. Ich möchte nur daran erinnern, es waren 2 Millionen Menschen unterwegs. Es waren große Herden dabei. Und so ein Bächlein würde dem Volk Israel nicht viel bringen. Die würden zwar ein bisschen Wasser sehen, aber wahrscheinlich würde das Wasser, bevor es dahin gelaufen ist, verdampfen. Nee, es war nicht ein Bächlein. Es sind Ströme aus den Felsen hervorgeflossen. Es sind im wahrsten Sinne des Wortes richtig Ströme. Und ich habe irgendwo gelesen, dass sie einen Felsen getroffen haben oder gefunden haben, auf dem Dia war das wahrscheinlich der Fels, der dort zu sehen ist. Und da sieht man richtig so Aushöhlungen, als ob da Wasser herausgeflossen ist. Das kann man so richtig sehen. Und zwar mehrere große Aushöhlungen bei dem Felsen, wo richtig viel Wasser herausgeflossen ist. Das ist aber nur, wir haben diesen Felsen nicht gesehen. Das ist nur, was ich gelesen habe. Mose sollte gehen und diesen Felsen schlagen und es ist viel Wasser dort herausgekommen. Und zwar so viel Wasser, dass das Volk Israel nicht verdursten musste, dass ihre Viehherden nicht umkommen mussten. So viel Wasser ist dort aus dem Felsen gekommen. Im Neuen Testament wird uns dieses Ereignis gedeutet. Und es ist schön, dass wir das Neue Testament haben, dass wir jetzt nicht im Alten Testament leben, wo wir nur ja, die Bücher von dort haben. Wir können im Neuen Testament nachlesen. Und das Schöne ist, dass dort uns das, was mit Israel geschehen ist, ausgelegt wird. Und hier heißt es in 1. Korinther 10, Vers 4, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Das, was dort geschehen ist, dort am Berg Horeb, dieses besondere Ereignis, was Gott dort Israel zeigen wollte, war, dass er selber das Wasser für das Volk Israel gibt. Der Felsen dort, das war Jesus, der von Mose geschlagen worden ist. Das war Jesus dort in der Wüste. Und von dort tranken sie das Wasser von Jesus, von dieser lebendigen Quelle. Das sollte Israel erkennen, dass Gott dort Wasser bereitet. Und wir lesen, es war ein Felsen, der ihnen folgte. Es ist interessant, wenn wir die Bücher Mose lesen, dass fast 40 Jahre lang wir nicht wieder lesen, dass das Volk Israel murrte, weil sie kein Wasser hatten. Dieser Felsen ist ihnen gefolgt. Sie waren immer noch in der Wüste. Sie haben eine weite Strecke durch die Wüste durchgelegt. Dieser Fels Jesus Christus, der folgte ihnen und sie hatten Wasser. Bis auf Kadesh, wo Mose zum Felsen sprechen sollte. Es ist noch interessant zu sehen, dass Mose diesen Fels schlagen musste, damit das Wasser hervorkommt. Und dieser Fels ist Jesus Christus. Und er tat es im Hinblick auf das, was einmal dort am Kreuz geschehen sollte, wo Jesus geschlagen wurde, damit das lebendige Wasser aus ihm hervorfließen konnte. Israel hatte keine Lösung, um dort durchzuleben, durchzukommen. Es musste von Gott ein Wunder geschehen, damit sie das Wasser haben. Es ist für uns ein Wunder am Kreuz geschehen, damit unser Durst gestillt wird. Jesus sagt uns selbst in Johannes Kapitel 7, das war auch auf diesem großen Laubhüttenfest, und Jesus ist da, und da lesen wir Johannes Kapitel 7, Vers 37, und am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus sagt, kommt zu mir und trinket. Er ist dieser Felsen, der Wasser gibt. Und er sagt, kommt zu mir und trinket. Es ist eine Einladung an uns Menschen. Eine Einladung, dass wir unseren Durst bei Jesus stillen. Ich weiß es nicht, was bei dir so im Leben vorgeht. Ich weiß es nicht, ob du schon eine klare Beziehung zu Jesus aufgebaut hast. Ich weiß es nicht. Aber Jesus sagt, komm zu mir, wenn es dich dürstet. Bei mir findest du die Stillung für deinen Durst. Komm zu mir, sagt Jesus. Und dann wird euer Durst getilgt werden, gestillt werden. Komm zu mir, das sagt Jesus. Und er ruft das uns auch heute zu. Vielleicht ist bei uns im Herzen irgendwie auch so ein Dürsten nach Gott, so wie David es ausdrückt, wie ein hier schreit nach frischem Wasser. Vielleicht ist dieser Durst auch bei uns heute da. Du darfst zu Jesus kommen. Er sagt, komm zu mir und dein Durst wird verschwinden. Komm zu mir und du kriegst lebendiges Wasser. Das sagt Jesus. Er ruft alle zu sich, die es nötig haben, die durstig sind. In Matthäus 11, Vers 28, da heißt das auch von Jesus. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Jesus sagt, ich möchte deinen Durst stillen. Was immer bei dir im Herzen ist, dieses Verlangen, dieser Durst, der vielleicht qualvoll ist, komm zu mir. Und dieser Durst, den du hast, der wird gestillt werden. Du wirst Wasser bekommen von mir. Darum ist Jesus gestorben. Darum schrie Jesus am Kreuz, mich dürstet, damit unser Durst gestillt wird, damit wir bei Jesus das finden, wonach unser Innerstes sich ausstrebt. Und das wollte Gott Israel dort in Rephidim zeigen. Das wollte er ihnen deutlich machen. Aber sie haben gemurrt. Anstatt auf Gott zu vertrauen, dass Gott treu ist und dass Gott einen Lösungsweg für sie bereit hat, haben sie gemurrt, haben sie fleischlich gehandelt. Und doch ist Jesus immer noch der Gleiche, der sagt, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jesus ist immer noch der Gleiche, der sagt, wenn dürstet, der komme und trinke. Jesus wartet, dass wir kommen, dass wir unseren Durst bei ihm stillen, dass wir nicht zu Zisternen gehen, die Löchern sind und wo wir kein Wasser finden, sondern dass wir zu Jesus kommen, dem Felsen, aus dem das Wasser hervorfließt. Ja, und er wurde für uns geschlagen. Er wurde geschlagen, ein für alle Mal. Deswegen, das habe ich heute Morgen auch nicht gesagt, deswegen ist es falsch, den Felsen noch einmal zu schlagen. Es ist falsch, was die katholische Kirche macht, wenn sie die Messe feiert und Jesus aufs Neue opfert. Jesus ist ein für alle Mal für uns gestorben. Und es kann kein zweites Mal Schlagen geben. Als Mose den Felsen zum zweiten Mal geschlagen hatte, dann wurde es ihm zu Verhängnis. Er durfte nicht ins verheißene Land eingehen. Es ist nur so ein Gedanke nebenbei. 2. Mose 17, Vers 7, ich muss fliegen. Da gab man dem Ort den Namen Massa und Meriba wegen der Herausforderung der Kinder Israels, weil sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Massa und Meriba bedeutet eigentlich Prüfung und Streit. Das ist, was Israel gemacht hat. Sie haben den Herrn geprüft. Sie haben gegen den Herrn geschrien und gestritten. Und die Aussage, die sie machten, war diese. Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Ich hoffe, wir stellen diese Frage nicht in unserem Leben. Ich hoffe, wir lernen von Israel hier, diese Frage nicht zu formulieren in dieser Art und Weise. Gott war in ihrer Mitte. Sie sahen die Wolke jeden Tag. Sie sahen die Feuersäule jede Nacht. Gott war in ihrer Mitte. Und sie fragen, ist Gott in unserer Mitte oder nicht? Jesus hat verheißen, bei uns zu sein, alle Tage, bis an der Weltende. Jesus ist da. Ich hoffe, wir fragen nicht, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Er ist in unserer Mitte. Wenn du Jesus nachfolgst, wenn du seinen Willen tust, er ist dann in unserer Mitte. Auch dann, wenn es durch Schwierigkeiten geht, er ist auch da in unserer Mitte, der uns dahin durchführt und der uns ja besondere Sachen offenbaren möchte, so wie er es dann mit dem Volk Israel tat, indem er Wasser aus dem Felsen kommen ließ und dieser Felsen sie begleitete. Jetzt gehen wir zu Vers 8 und das Thema wechselt inmitten des Kapitels. Und da heißt es, da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Die sind doch immer in Rephidim. Und wir lesen, dass Amalek, ein entfernter Verwandter eigentlich vom Volk Israel, er kommt und kämpft gegen Israel. Eigentlich kann man dazu noch mehr sagen, und zwar in 5. Mose 25, Vers 17, wird uns darüber auch mehr gesagt, was dort eigentlich geschehen ist. Und das ist sehr wichtig, dass man das so vor Augen führt, was eigentlich Amalek getan hat. 5. Mose 25, Vers 17. Da spricht Mose im Nachhinein und sagt: Gedenke, was ihr Amalek antat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Wie er dir auf dem Weg entgegentrat und deine Nachhut abschnitt, alle Schwachen, die zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst und wie er Gott nicht fürchtete. Hier wird uns das Bild klarer dargestellt. Es war nicht einfach so, dass Israel unbedingt kämpfen wollte. Und sie sagten, ja, endlich mal haben wir jemanden gefunden, den wir jetzt hier verdreschen können. Es war nicht so. Es war so, dass Amalek, das ist ein Volk, Nachkommen, Nachfahren von Esau, dass sie sehr heimtückisch waren. Und zwar haben sie Israel von hinten angegriffen. Da, wo die Schwachen waren, da haben sie angegriffen. Da haben sie immer schön von hinten dann die Leute, die nicht mitgekommen sind, ihnen, was weiß ich, Kopf ab oder was weiß ich gemacht. Die Schwachen, die haben sie von hinten angegriffen. Israel, die sind ja aus Ägypten gezogen und da war Pharao hinter ihnen her. Und diese Armee von Pharao, die wurde vernichtet, dort in den Fluten. Und dann dachten die Israeliten, ja, jetzt gibt es ja keinen Feind mehr hinten. Vorne, da wissen wir nicht, was da los ist, da war ja auch diese Wolkensäule. Und da waren sicherlich die Leute auch vorsichtig, als sie vorangingen. Aber hinten dachten die Leute, da passiert nichts, da gibt es nichts. Wir sind in der Wüste und da müssen wir nicht unbedingt so nahe uns an die ganzen anderen halten. Wenn wir ein bisschen zurückbleiben, ist nicht so schlimm. Und dieser hat Amalek umgebracht. Er hat sie von hinten angegriffen, ganz heimtückisch. Und das ist auch ein Bild, wie der Teufel heute reagiert. Er versucht, in der Gemeinde die Leute von hinten anzugreifen. Da, wo man es nicht erwartet, da, wo die Schwachen sind, da versucht er einfach, die Leute anzugreifen. Er versucht, die Schwachen zuerst umzunieten. Er weiß ganz genau, da, wo die Leute vorangehen, da sind sie auch vorsichtig. Aber die dahinten sind, die sind nicht so vorsichtig. Die Schwachen, die Kranken oder vielleicht auch diejenigen, die denken, ach, ich habe keine Lust, da mit den Leuten zusammen zu sein. Die sind mir da zu laut. Ich bleibe irgendwo hinten. Da ist es viel freier. Und die werden angegriffen vom Teufel. Deswegen sagt uns das Wort Gottes, dass wir die Versammlung nicht verlassen sollen. Weil wenn wir das tun, dann werden wir angegriffen. Dann kommt der Teufel von hinten und macht uns fertig. Und das hat Amalek getan. Er hat das Volk Israel von hinten ihn wieder angegriffen. Das ist das Gleiche, was der Teufel heute macht. Oder auch bei uns persönlich. Da, wo wir denken, wo wir stark sind, sind oft unsere Schwachstellen, wo der Teufel uns angreift. Da, wo wir denken, das schaffe ich auch ohne Gott, das sind die Stellen, wo der Teufel reinhaut und uns umnietet. Und da müssen wir auch vorsichtig sein. Wir müssen vorsichtig mit unserem Fleisch sein. Wir müssen vorsichtig mit der Sünde sein, weil der Teufel, der geht herum. Und so wie Amalek es getan hat, versucht er, die Schwachen, die Schwachstellen herauszufinden und dort hineinzuhauen. Ja, und hier lesen wir dann, dass das Volk Israel mit Amalek kämpfen sollte. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte, und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Hier kommt zum ersten Mal der Name Josua vor. Er wird zum ersten Mal hier erwähnt als jemand, dem gesagt wird, er soll eine Armee zusammenstellen, die gegen Amalek kämpfen. Und hier wird der erste Charakterzug auch des Josua deutlich. Er ist jemand, der bereit ist zu dienen. Er ist jemand, der befolgt und das tut, was Mose sagt. Er hat dieses Bestreben, einfach gehorsam zu sein. Und Josua sollte hinausgehen und gegen Amalek kämpfen. Ich weiß nicht, wie viel Kampferfahrung Josua hatte. Er war sicherlich ein mutiger, junger Mann. Aber wie viel Kampferfahrung er hatte, weiß ich nicht. Weil ich glaube nicht unbedingt, dass sie in Ägypten stark kämpfen gelernt haben. Dazu hatten sie auch kaum Zeit. Sie mussten da ihre Ziegel machen. Und ich glaube auch nicht, dass irgendwie ein ägyptischer Aufseher gerne dort mit einem Schwert gesehen haben. Ich meine, die Israeliten mit einem Schwert gesehen haben. Ich denke mal, die durften nicht unbedingt mit dem Schwert viel umgehen. Josua, und die sind jetzt ein paar Wochen unterwegs, vielleicht Monat, ich weiß es nicht. Josua hatte sicherlich niemals so richtig gelernt zu kämpfen, aber er war jemand, der voranging, der diese Herausforderung angenommen hat, zu kämpfen. Aber Mose sagt, er war der Einzige, der Kampferfahrung hatte, der Mose. Er war ein ausgebildeter, nicht Soldat, er war sogar wahrscheinlich Offizier oder sehr stark gelernt worden, wie man mit Waffen umgeht. Aber Mose sagt, ich will was anderes machen. Ich könnte auch gehen und kämpfen, aber nein, ich will was anderes machen. Ich gehe auf den Hügel, er sagt, morgen früh will ich das machen, ich nehme den Stab Gottes hin und ich gehe da, um für euch zu beten. Es ist wichtig, dass wir gegen den Feind kämpfen, dass wir gegen den Teufel kämpfen. Aber es ist genauso wichtig, dass wir beten, dass Leute da sind, die beten. Und Mose sagt, ich will auf den Hügel steigen, um dort für euch zu beten. Wenn ihr kämpft da unten, will ich oben sein, nicht passiv, sondern aktiv für euch kämpfen im Gebet. Und es ist so wichtig, dass wir begreifen, wie wichtig Gebet ist. Und Mose war ein Mann, der Gebet kannte. Und Mose war ein Mann, der viel betete. Jesus war ein Mann, der viel betete. Jesus hatte viel zu kämpfen, aber er hat sich viel Zeit zum Gebet genommen. Und Mose, da lesen wir, und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte, und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Das war früher Morgen. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn aber seine Hände sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände Mose wurden schwer, darum nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Josua ist unten beim Kämpfen, Moses oben mit erhobenen Händen. Und ich denke, als Josua da unten im Kampf war, war sein Blick immer wieder nach oben, da zu Mose hin. Und er sah Mose mit erhobenen Händen und er wusste, Gott ist mit uns, Gott kämpft für uns, wir werden siegen. Wenn aber die Hände sanken, dann haben die Amalekiter Oberhand gewonnen. Aber dann, und es ist klar, Mose Hände wurden schwer. Ich meine, der Stab war sicherlich nicht sehr leicht, er war schon wahrscheinlich auch ziemlich groß. Und den oben zu halten mit erhobenen Händen, den ganzen Tag, von morgen früh bis abends spät, selbst ohne einen Stab, ich weiß es nicht, wie viel Bodybuilding man machen muss, um das durchzustehen, es war diese Gebetshaltung, die da entscheidend war. Mose betete dort für das Volk. Und er merkte, er kann es nicht alleine machen. Er brauchte Leute, die ihm zur Seite stehen. Im Kampf, im Gebetskampf, da brauchen wir auch Leute, die mit uns zusammen beten. Es ist wichtig, dass wir das begreifen. Es ist wichtig zu beten. Und es ist wichtig, in Gemeinschaft zu beten. Es ist wichtig, in den Hauskreisen zu beten. Es ist wichtig, in der Gemeinde zu beten. Es ist wichtig, dass wir in unserem Kampf, in dem wir stehen, wir sind ja im Kampf hier, so wie Israel dort im Kampf war, sind auch wir im Kampf, dass wir in diesem Kampf mit Gebet vorangehen. Wir brauchen das Gebet, so wie Josua das Gebet Mose dort auf dem Hügel brauchte, um zu siegen. Und die Leute Aaron und Hur, sie haben die Hände Mose gestützt. Und das ist Abend geworden. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Der Kampf war gewonnen, weil Leute da waren, die beteten. Weil Mose da war, der aktiv im Kampfgeschehen war, indem er einfach für die Kämpfenden dort unten betete. Es ist wichtig, dass wir es lernen, dass wir auch so betend dastehen. Und ich möchte gerade die ermutigen, die vielleicht sagen, ja, was soll ich in der Gemeinde tun? Was sind meine Aufgaben in der Gemeinde? Du darfst beten. Und das Gebet ist wichtig. Das Gebet dort oben auf dem Hügel war wichtiger als der Kampf da unten. Weil sobald die Hände gesunken sind, war der Kampf beim Verlieren. Sobald die Hände Mose wieder oben waren zum Gebet, haben sie gewonnen. Es ist wichtig, das zu sehen. Und jetzt lesen wir in den Versen 14, ich möchte jetzt auch zum Schluss kommen, es ist höchste Zeit, Verse 14, da sprach der Herr zu Mose, und das spricht der Herr jetzt zu Mose, schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein. Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Es ist eine Gerichtsaussage gegen das Volk Amalek. Und ich habe schon vorher gesagt, das Volk Amalek repräsentiert die Sünde oder auch den Teufel, der angreift. Und gegen diese Sünde, gegen den Teufel, da gibt es nicht einen Zeitpunkt, wo wir sagen können, so, diese Sünde ist besiegt, das ist damit erledigt. Der Kampf gegen die Sünde, der bleibt uns, bis wir vor dem Herrn einmal sein werden, bestehen. Wir müssen gegen unser Fleisch, gegen die Sünde immer wieder kämpfen. So wie das Volk Israel, wie Josua das verschrieben bekommen hat, dass er Amalek austilgen soll, so müssen wir immer wieder gegen die Sünde, gegen unser Fleisch kämpfen. Wir müssen immer wieder gegen den Teufel kämpfen. Es wird bleiben und wir können nicht sagen, es ist geschafft worden. Vielleicht ist eine Schlacht gewonnen, aber der Kampf geht weiter. Und das müssen wir, diese Herausforderung müssen wir auch immer wieder aufnehmen. Wir können da nicht einfach uns zurücklehnen und sagen, wir haben es jetzt geschafft. Wir haben es erst geschafft, wenn wir bei dem Herrn sind. Dann werden wir ausholen. Aber Amalek sollte, solange er besteht, sollte er ausgetilgt werden. Die Sünde muss ausgetilgt werden aus unserem Leben. Wir müssen gegen das Fleisch kämpfen. Und Luther sagte einmal, dass er am liebsten das Fleisch im Fluss versenken wollte, aber er sagte, aber das Biest kann gut schwimmen. Unser Fleisch kann gut schwimmen. Es wird immer da sein. Und wir müssen immer gegen unser Fleisch, gegen unsere Begehren, gegen unsere Süchte kämpfen, damit wir da die Oberhand gewinnen. Vers 15 und 16. Und Mose baute dem Herrn ein Altar und nannte ihn, der Herr ist mein Kriegsbanner, oder bei anderen Bibeln heißt es mein Panier. Und er sprach, weil eine Hand zum Schwur erhoben ist, auf dem Thron des Herrn soll der Krieg des Herrn gegen Amalek währen von Geschlecht zu Geschlecht. Auf der einen Seite sehen wir, wie Mose sagt, er baut einen Altar und betet Gott an. Und er sagt damit ganz deutlich, der Kampf, den wir jetzt gerade gewonnen haben, das war nicht der Kampf, den ich gewonnen habe, dort auf dem Berg, weil ich meine Hände aufgehoben hatte und weil ich gebetet hatte. Nein, er wusste, das war eine Fürbitte. Aber wer den Kampf wirklich gewonnen hatte, das war der Herr. Und er baut dem Herrn ein Altar und betet den Herrn an. Und wenn wir Siege machen in unserem Leben, dann können wir nicht sagen, hast du schön gemacht, du hast diesen Kampf gewonnen. Wir sind es nicht. Wir kennen unser Fleisch nur zu gut, oder? Wir kennen unser Fleisch, wie es sich immer wieder aufmacht und uns schlagen möchte. Wenn wir einen Kampf gewonnen haben, wenn wir eine Sucht besiegt haben, wenn der Herr uns von etwas befreit hat, dann ist es der Herr, der uns befreit hat. Wir haben vielleicht gebetet, wir haben vielleicht gerungen darum und wir haben vielleicht so viel darum getan, damit wir den Sieg darüber haben. Aber es ist der Herr, der den Sieg geschenkt hat. Und es ist wichtig, dass wir diesen Blick bewahren. Nicht wir sind diese Starken. Wir können niemals sagen, wir haben es geschafft. Das Einzige, was wir schaffen können, ist, Blödsinn zu bauen. Aber Gott baut wunderbare Sachen auf in unserem Leben. Und es ist auch so, es heißt hier, dieser Krieg gegen Amalek, der sollte von Geschlecht zu Geschlecht gehen. Gott gibt uns Siege, aber wir müssen immer weiter kämpfen. Wir müssen immer wieder das im Auge haben. Es ist nicht zu Ende mit einem Kampf. Wir müssen vorangehen. Es wird einmal zu Ende sein, wenn wir bei dem Herrn sind. Wenn wir überwunden haben, dann werden wir nicht mehr kämpfen müssen. Aber jetzt ist unsere Herausforderung, und damit endigt ja dieses Kapitel, dass Israel daran denken sollte, dass sie immer wieder gegen den Feind, der sie von hinten heimtückisch angegriffen hat, der sie von hinten versuchte zu vernichten, dass wir gegen diesen Feind ankämpfen. Der Satan versucht das immer wieder, uns von hinten zu vernichten, dort, wo wir schwach sind, uns dort zu vernichten. Und wir müssen immer wieder gegen ihn ankämpfen. Aber wir haben den Sieg. Wir haben den Sieg im Namen Jesu. Jesus ist am Kreuz gestorben. Und er hat den Teufel eigentlich besiegt. Der Teufel ist besiegt. Wir müssen nur noch einige Schlachten schlagen. Und wir brauchen das nicht alleine zu machen. Gott hilft uns dabei. Und das ist gut zu wissen. In diesem Kampf gegen die Sünde wird Gott vorangehen. Und er hilft uns in diesem Kampf. Ich bete noch mit uns. Danke, Jesus, dass wir dein Wort vor Augen haben und dass wir darin lesen dürfen. Und ich danke dir für die Herausforderung, die du uns gibst. Die Herausforderung, zu dir zu kommen und bei dir das Wasser zu trinken, zu dir der Quelle des Lebens. Wir dürfen zu dir kommen. Und deine Quelle, die ist unausschöpflich. Du gibst uns Wasser ohne Ende und wir dürfen bei dir trinken, dieses Wasser. Du schenkst es uns so frei und ohne Geld. Danke dafür, Jesus. Und danke, dass du uns auch herausforderst, dass wir im Kampf sind, so wie Israel damals im Kampf war. Sind wir auch heute im Kampf und wir bitten dich, dass wir doch mit dir gewinnen. Herr, schenke uns die Siege, die wir in unserem Leben brauchen, die Siege über unser Fleisch, die Siege über Sünde. Schenke uns die Siege über den Teufel. Und danke, dass wir mit dir in diesem Kampf sein dürfen. Und Herr, wenn wir jetzt in diese Woche hinausgehen, wenn wir Verschiedenes begegnen, wenn es vielleicht auch schwierig sein wird, da bitten wir dich, dass du uns Gnade schenkst, dass wir bei dir um Hilfe flehen. Und danke, dass du uns hilfst, dass wir wissen, dass bei dir alle Hilfe da ist und dass du die Lösungen schon da hast, bevor wir überhaupt anrufen können. Und du möchtest uns diese Lösungen geben. Und wir bitten dich darum, dass wir doch die Herausforderung für diese Woche aufnehmen und dass wir vorangehen. Wir bitten dich, dass du uns auch dazu viel Kraft gibst. Und danke, dass wir mit deiner Hilfe gehen dürfen. Jesus, du bist unser Panier, du bist unser Kriegsbanner, du bist derjenige, der vorangeht. Und auf dir möchten wir bauen. Amen.